ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute beginnen wir im Bachkanal wieder mit einer Serie von Bach-Episoden. Also, wir möchten uns einen bestimmten Lebensabschnitt von Johann Sebastian Bach sehr intensiv widmen. Dabei werden wir nicht nur auf ihn schauen, sondern immer auch auf sein Umfeld und auf die Musik, die er gehört und geschrieben hat. 14 Folgen gleich, das ist kein Zufall, haben wir uns in den kommenden 3 Monaten etwa vorgenommen. Und diese Folgen werden sich der Zeit von Johann Sebastian Bach in Weimar widmen. Das war Christ lag in Todesbanden, ein Stück aus dem Orgelbüchlein, das Johann Sebastian Bach in Weimar komponiert hat. In 3 Wochen werden wir eine ganze Folge dieser Sammlung widmen. Bach wird uns auch tatsächlich zunächst in seiner Eigenschaft als Organist beschäftigen, aber erstmal knüpfen wir an die letzte Episode an, in der wir Bachs Abschied in Mühlhausen beschrieben haben. Michael, das war 1708, also nicht unsere letzte Episode, sondern dass Bach aus Mühlhausen sich verabschiedet hat. Wie kam es denn dann zu diesem Wechsel nach Weimar? War ja doch ein bisschen überraschend wahrscheinlich.
Das war sehr überraschend, lieber Bernhard. Ich glaube vor allem ganz überraschend für den Mühlhäuser Stadtrat. Ja, also die hatten ja ihm nur gerade ermöglicht, dass seine Orgel Antiqui Blasii aufwendig erweitert wird. Und Bach sagt dann ja April, und zwar im Juni, am 25., ne, sein berühmtes Abschiedsgesuch. Es gibt da eine Stelle im Nekrolog, aus der hervorgeht, dass offenbar eben Bach in Weimar zu Gast war. Wir tippen Mitte Juni und dort einfach alle beeindruckt hat. Und wenn man jetzt 1 und 1 zusammenzählt, ergibt sich da ein Szenario. Wir wissen tatsächlich, dass die Orgel in der Schlosskirche in Weimar in den Jahren 1707-8 erweitert wurde. Das hatte Bach selber nicht in die Hand genommen, sondern der dortige Hoforganist Johann Effler. Und diese Fertigstellung durch einen gewissen Johann Konrad Weishaupt, so hieß der Orgelbauer, ist Mitte Juni gewesen, Mitte Juni 1708. Und womöglich ist Bach da eben eingeladen worden, um dieses Instrument vielleicht zu testen. An sich hatte er ja Wurzeln in Weimar durch die Zeit als Lakai, wo er auch so eine Art Gehilfe offensichtlich gewesen ist vom Hoforganisten Johann Effler. Also irgendwie ist der Hergang, Bach kam mal wieder und er siegte sofort. Also sprich, er spielte, beeindruckte alle und hat dann einen Job angeboten bekommen.
Kurz nochmal einen Blick zurück. Du hast erwähnt, den dortigen Hoforganisten, der im Amt war, Johann Effler. Was wissen wir über den und ist denn der dann irgendwie freiwillig zurückgetreten? Das kann ich mir bei Musikern eigentlich nie vorstellen.
Nee, aber es ist tatsächlich so, der gute Effler ist im Jahr 1708 in seinem 74. Lebensjahr. Und das ist schon ganz schön alt. Der ist 1634 in Erfurt geboren. Sein Vater war auch schon Organist dort und er macht da eine Organistenlaufbahn, die ihm sehr zeitig schon den Organistenposten an der Predigerkirche in Erfurt einbringt. Das ist eigentlich der prominenteste Organistenposten, den man in Erfurt haben konnte. Und er wechselt dann aber Ende der 1670er Jahre als Hoforganist nach Weimar. Ich habe mal einen großen Aufsatz über ihn geschrieben, weil ich mich wirklich viel mit ihm beschäftigt habe. Und vor allem in meinen Zeiten, als ich noch durch die Archive in Thüringen gereist bin, da bin ich auf sehr, sehr viele Orgelgutachten von Effler gestoßen. Also der war offenbar einer der gefragtesten Orgelexperten. Wo immer auch ein neues Orgelwerk gebaut wurde, war er so als Gutachter zur Stelle. Vor allem so in der Zeit zwischen 1680 und 1700.
Also schon eine Autorität in jedem Falle und nicht irgend so ein Dorforganist.
Nein, nein. Ja. Und ich glaube, ausschlaggebend ist wirklich, der ist in seinem 74. Lebensjahr 1708, also da hat man schon vielleicht ein bisschen schwindende Leibeskräfte. Tatsächlich ist er ja dann auch in der Folge von Bachs Anstellung in Ruhestand gegangen. Also im Grunde genommen war er eine Art Organist Emeritus, der noch so eine Art Pension bekam. Der ist nach Jena gezogen, also er ist nicht in Weimar geblieben und ist dort dann auch schon 1711 gestorben. Ich meine, wenn du willst, Bernhard, es gibt wirklich eine Handvoll Musikstücke von ihm,
oh ja, die sich unbedingt erhalten haben. Ja.
Und da gibt es jetzt seit Neuestem auch so Privateinspielungen, die man auf YouTube findet. Ich war ganz überrascht. Ich weiß selbst, dass es diese Stücke gibt. Das ist zum einen so ein Klavier- oder Orgelbuch von einem Organisten aus einem kleinen Örtchen im Eichsfeld, Ende des 17. Jahrhunderts. Da sind, glaube ich, zwei Präludien und eine Toccata über den Magnificat-Ton erhalten in diesem Buch. Und dann gibt es noch ein paar Klaviersuiten, die er in den 1680er Jahren in ein Büchlein geschrieben hat. Das war das Notenbüchlein von der Prinzessin von Anhalt-Zerbst, die dann eben sich nach Weimar verheiratet hat, also dort praktisch die Fürstin wurde. Lass uns doch mal in diese Toccata hinein.
Sehr gerne.
Ja.
Das war also eine Toccata über das Magnificat von Johann Effler, also wirklich eine Rarität. Hier, das sage ich gerne dazu, gespielt von Thorsten Pirkel. Da haben wir also wirklich jemanden, der sich auch privat eingesetzt hat, dafür übrigens auch auf einer Orgel in Erfurt.
Kompeniusorgel in der Michaeliskirche.
Ja, also dieser Effler war Bachs Vorgänger und wir können das nicht genau rekonstruieren, aber offenbar hatte auch sein Eingreifen ja damit zu tun, dass Bach dort plötzlich dann angestellt wurde.
Also was ich noch ergänzen kann, lieber Werner, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen, tatsächlich muss der Effler schon in seiner Erfurter Zeit eng mit den Bachs verbandelt gewesen sein. Denn in dem Bewerbungsschreiben, was erhalten ist, für die Hoforganistenstelle in Weimar, versucht er so ein bisschen seine musikalischen Qualitäten natürlich herauszustellen. Und da sagt er, dass er eben auch von den Bachen in Erfurt unter Kompanie genommen wird, wenn die irgendwo musizieren. Also heißt die Bach-Band, also sprich die ganzen Stadtpfeifer, die da in Erfurt eigentlich fast alle Bach hießen, wenn sie einen Continuo-Spieler brauchten, haben die auf Effler gesetzt. Und deswegen glaube ich auch, dass das ohnehin eine enge Verbindung ist, Familie Effler, Familie Bach, und dass das nicht der geringsten Gründe einer war, warum dann Johann Sebastian Bach da seine allererste Anstellung da als sogenannter Lakai am Weimarer Hof Anfang 1703 bekommen hat. De facto als so eine Art Substitut oder bezahlter Praktikant von Effler.
Mit einer bemerkenswerten Karriere danach. Dann kam ja Arnstadt und Mühlhausen als zwei wirklich Stellen, die schon ein gewaltiger Aufstieg waren. Und dann so schnell nach Weimar. Man darf davon ausgehen, dass Bach offenbar nicht nur für Effler, sondern auch für andere schon landesweit bekannt war und dadurch nach Weimar eingeladen wurde. Kann man das vielleicht so ungefähr sagen?
Ich denke das, ja. Und vielleicht hatte er auch Effler ohnehin vor, in den Ruhestand zu gehen, ja, und wollte ihm gewissermaßen eine Brücke bauen, ja, und sagt dann, pass auf hier, lieber Herzog, die Orgel ist jetzt fertig, wir holen jetzt mal hier so einen, der das Instrument so richtig testet. Mhm. Hört euch das mal an. Und übrigens, eigentlich bin ich ja jetzt auch schon alt und schwach.
Was sagt denn der Nekrolog? Du hast das vorhin schon mal so angeteasert.
Naja, im Nekrolog, da wird es natürlich auf eine Art und Weise erzählt, die möglichst schlüssig klingt. Mhm. Und es wird auf jeden Fall ein wahrer Kern dran sein. Also Nekrolog, verfasst von den Bach-Söhnen auf den Tod des Vaters, 1754 gedruckt. Da heißt es, im Jahr 1707 wurde er zum Organisten an der St. Blasius-Kirche in Mühlhausen berufen, allein. Diese Stadt konnte das Vergnügen nicht haben, ihn lange zu behalten. Denn eine im folgenden 1708. Jahre nach Weimar getane Reise und die daselbst gehabte Gelegenheit, sich vor dem damaligen Herzoge hören zu lassen, machte, dass man ihm die Kammer- und Hoforganistenstelle in Weimar antrug, von welcher er auch sogleich Besitz nahm. Und das ist total witzig mit diesem also sogleich Besitz nahm, wenn man sich nämlich jetzt mal anschaut, die Abfolge, wie jetzt alles passiert ist. Es ist so, wir haben in den Weimarer Akten eine Notiz vom 20. Juni, wo klipp und klar gesagt wird, Bach ist jetzt engagiert als neuer Organist und Kammermusikus, da steht auch schon drin, was er dafür kriegt. Also da ist praktisch die Anstellung abgeschlossen. Aber das Pikante ist sein Abschiedsgesuch, wo er sagt, Gott hat es gewollt, dass er jetzt diese Entrée, ja, am Weimarer Hof als Organist und Kammermusikus bekommen hat, ist am 25. Mhm. Juni. Also 5 Tage, nachdem eigentlich schon in Weimar
alles in Sack und Tüten war, nicht?
Du sagst es. Genau. Ja, ja. Und einen Tag später war ja dann auch pro forma die Entlassung.
Ja, ja. Aber ich möchte nochmal wiederholen, er hat sich nicht beworben, der Bach, ja?
Nein.
Also es ist kein Bewerbungsschreiben, ja, da, das heißt wirklich, er ist, ja, engagiert worden. Und, ja, das ist schon bemerkenswert. Ja. Weil ja die Bewerbung an sich ein übliches, ja, Mittel war sonst.
Genau. Und da muss man ja auch sagen, das hat eine gewisse Parallelität zu dem, was da im Sommer 1703 in Arnstadt passiert ist. Da hat er sich ja auch offensichtlich nicht pro forma beworben, mhm, sondern ist dort da, um die Orgel zu prüfen, spielt und dann, mhm, sagen die Leute offensichtlich gleich, na Mensch, wäre ja gut, wenn, mhm, wir den als Dauerorganisten hätten. Also wahrscheinlich ist es ganz ähnlich gelaufen. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze auch von etwas längerer Hand eingerührt, mhm, wurde. Es ist auch ein bisschen die Frage, so bei diesen höfischen Stellen sehe ich häufiger Anzeichen, dass das nicht so lief wie bei den städtischen Kantoren, mhm, und Organistenstellen. Da war einer dann tot und da liefen viele Bewerbungen ein und dann hat der Stadtrat getagt und so weiter, sondern dass das wirklich eher so gezielte Besetzungen sehen. Es wird jemand gefragt, es wird eingerührt, dass der eben mal ein Probespiel haben,
naja,
kann.
Naja, das ist so irgendwie privat so und öffentlich, das, genau, kennen wir ja heute, genau, auch noch. Aber bei Bach können wir festhalten, er prüft, spielt, ja, und, ja, siegt.
Und, wenn und wir verhandelt jetzt, auch gut.
Und verhandelt auch noch.
Ja, ja.
Ohne Berater wahrscheinlich.
Willst du mal wissen, was er bekommt?
Das wäre es doch jetzt. Was steht denn da so im Vertrag?
Ja, also, ja, tatsächlich in dem Vertrag steht erstmal drin, dass er ein Fixum, also ein Jahresgehalt hat von 150 Gulden. Das ist deutlich mehr als in Mühlhausen, also fast doppelt so viel. Mhm. Wobei man sagen muss, er hat es dann wirklich noch geschafft, in den nächsten 5 Jahren 3-mal eine Besoldungserhöhung zu kriegen. Also das verdoppelt sich dann eigentlich nahezu.
Ja. Ja.
Aber interessant sind auch die Naturalien, die dranhängen, also 18 Scheffel Korn, 12 Scheffel Gerste, 4 Klafter Floßholz und 30 Eimer Bier.
Ne, braucht man
in
schon, nicht?
Unserem Schloss Brauhause Allier. Dann hat die Tranksteuer frei, also das ist sozusagen ein Steuererlass. Ja, und dann kriegt er auch noch on top 10 Gülden zur Anschaffung seiner Mobilien. Also, ah, wahrscheinlich für die neue Küche oder so.
Mietzuschuss, ja.
Irgendwie so, ja,
ja,
ja. Und das ist eigentlich wirklich nicht so schlecht verhandelt. Sie wollten ihn.
Was musste er denn im Gegenzug dafür machen alles? Was waren seine Pflichten, ja, im Amt?
Also tatsächlich haben wir anders als für seine Anstellung in Arnstadt oder Mühlhausen jetzt nicht so einen langen ausformulierten Anstellungsvertrag. Wir wissen vor allem erstmal, was praktisch seine beiden tatsächlichen Rollen sind, Hoforganist und Kammermusikus. Und das Kammermusikus müssen wir letztlich darauf beziehen, dass er eben auch außerhalb der Kirche, bei Hof, in der Kammer, also sozusagen ganz nah am Herzog dran, bereit zu stehen hatte, für jedwede Art zu musizieren. Und das betraf sicherlich in erster Linie auch mal eine Taste. Also sprich, er hat das Cembalo gespielt in der Ensemblemusik, in der Kammermusik und vielleicht auch solistisch, wo das anfiel. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass das nicht auch bedeutet hat, dass, wenn man nur ein Mann war, er eben auch zur Violine gegriffen hat, ja, oder so.
Also Hofmusiker im besten, ja, Sinne, genau, mit Hauptaufgabe schon, aber, genau, Organist.
Und in der Hierarchie muss man sagen, ja, ne, also wir haben ja eine Hofkapelle, die So summa summarum sind wir dabei 18, 20 Leute plus minus 5.
Ja. Darauf werden wir in einer Extra-Folge genau noch eingehen, auch auf die einzelnen Kapellmitglieder. Aber die Hierarchie ist schon wichtig. Wer stand denn über ihm?
Zwei, lieber Bernhard. Und zwar, interessante Konstellation, natürlich ist der höchstrangige Musiker einer Hofkapelle der Hofkapellmeister. Und das ist ein gewisser Johann Samuel Drese. Der ist das schon seit 1683, also ist schon lange im Amt, geboren 1644, der ist also auch nicht mehr der Allerjüngste, ein gebürtiger Weimarer. Und der hat einen Sohn, Johann Wilhelm Drese, und der wird eigentlich schon seit Jahren als potenzieller Nachfolger aufgebaut. Dem hat der Herzog in den Jahren zuvor, ich glaube 1704, 5 sogar mal unglaublich viel Geld bereitgestellt, damit er unter anderem in Venedig die Musikkunst an der Quelle studieren konnte. Ja. Und dann kam er zurück und bekam den Titel eines Vizekapellmeisters. Und an sich Vizekapellmeister als ordentliche Position in der Hofkapelle hat man eigentlich nur an ganz großen Höfen. Und hier klingt mir das wirklich so wie so eine Art Anwartschaft. Praktisch die rechte Hand und zugleich der Sohn vom Kapellmeister. Also das ist eben der Johann Wilhelm Drese. Der steht hierarchiemäßig auch noch über dem Hoforganisten. Alle anderen Mitglieder der Hofkapelle sind unter Bach oder sagen wir auf dem gleichen Niveau. Und ansonsten muss man noch sagen, an so einem Hof, die Kapelle ist sozusagen Verantwortungsbereich des Oberhofmarschalls, weil der Oberhofmarschall ist verantwortlich für all das, was auch so an Repräsentation an so einem Hof vonstatten geht. Und darüber ist dann nur noch der Herzog. Und da ist man eigentlich schon bei Gott.
Das kann man so sagen, ja. Ich schlage vor, wir machen eine kleine musikalische Zäsur, denn es gibt ein geistliches Konzert von Johann Samuel, also von Vater Drese. Das ist vor kurzem eingespielt worden. Gott ist unser Zuversicht und Stärke. Mal ein kurzer Eindruck von dieser Weimarer Hofmusik vor Bach. Soweit dieses geistliche Konzert von Johann Samuel Drese, wenn man so will, dem Chef von Johann Sebastian Bach, in dem Moment, als er dort 1708 als Hofmusiker eingestellt wurde. Wir können festhalten, das haben wir auch schon am Anfang gesagt, Weimar war für Bach kein unbekanntes Terrain. Er hatte ja dort schon mal 6 Monate ungefähr gelebt. Dennoch nochmal die Frage, wie muss man sich diese Stadt vorstellen, Michael, auch im Vergleich zu Mühlhausen, wo er nun gerade herkam?
Na, lieber Bernhard, man muss sie sich vor allem ganz schön klein vorstellen. Also da zuckt man regelrecht zusammen, wenn man die Dimensionen oder die Einwohnerzahlen vielmehr liest damaliger Zeiten. Weil wir uns ja schon jetzt vorstellen, Bach erst Arnstadt, dann Mühlhausen, jetzt Weimar. Da geht man ja davon aus, zumal er immer besser bezahlt wird. Auch die Größe der Städte wächst mit, aber Also Mühlhausen hat ca. 12.000 Einwohner, Arnstadt waren wir, glaube ich, so bei 4.000. Also für Weimar heißt es in der Zeit ca. 5.000 Einwohner. Das ist echt nicht viel. Und im ganzen Herzogtum angeblich nur um die 50.000 Leute. Dennoch muss man sagen, schon ein starker Hof, ein finanzstarker Hof, einer mit einer ganz alten Geschichte. Es ist ja im Grunde genommen der älteste ernestinische Hof. Mhm. Und deswegen ist schon das zentrale thüringisch-sächsische Herzogtum, kann man jetzt ein bisschen streiten, wer da jetzt mehr Schmotter hatte, ob das jetzt Sachsen-Weimar oder Sachsen-Gotha ist, ganz gleich. Das Schloss steht dort schon sehr lang. Wahrscheinlich sind ein Großteil der Einwohner auch am Hofe beschäftigt. Neben dem Schloss, wo auch eine Schlosskirche integriert ist, gibt es die große Stadtkirche, damals Peter und Paul.
Heute immer noch
die Peter Herder, und Paul. Oder, ja, Herderkirche ja, wird sie so jetzt inzwischen genannt. Ja. Dann gibt es so kleinere Vorstadtkirchen. 1713 kommt dann eine neu gebaute Kirche hinzu. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass eben der Wilhelm Ernst, der damalige regierende Herzog, eben ein besonders frommer war. Vielleicht muss man auch noch sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass dieser Hof, die Hofgesellschaft, eben auch häufiger mal nicht in Weimar war. Das ist eigentlich noch so ein totales Desiderat, das mal genau zu erforschen. Aber ich habe mal also wirklich monatelang die ganzen Rechnungsbücher des Weimarer Hofs durchgesehen für die Bachzeit. Und da ist mir aufgefallen, da wird also wahnsinnig viel Geld ausgegeben für die Zeiten, wenn mindestens der Herzog oder Teile der Hofgesellschaft auf die umgebenden Jagdschlösser gehen, um dort eben ein bisschen die Zeit zu verbringen. Und da wäre auch mal eine spannende Frage, wo ist da eigentlich die Hofkapelle? Sind die da mit? Was ist denn auch zum Beispiel mit einem Stück wie der Jagdkantate, die zwar von Weißenfels ursprünglich komponiert wurde, aber wir haben eben auch Anzeichen, dass sie in Weimar wieder erklungen ist. Mhm. Also kurzum, kleine Stadt, aber ein Hof mit einer großen Tradition und doch eigentlich einer relativ guten finanziellen Grundausstattung.
Dann sprechen wir doch jetzt mal über diejenigen, die dort regiert haben, denn das sind ja mehrere streng genommen.
Ja.
Das war schon eine ganz besondere Herrscherkonstellation, die Bach da angetroffen hat und wahrscheinlich war er selbst ein bisschen überrascht davon, als er das dann näher kennengelernt hat. Ja. Erklär uns doch mal ein bisschen, wie so gegenseitig die Familienmitglieder mit oder auch gegeneinander regiert haben.
Ja, also
eher gegeneinander.
Das hast du hier sehr schön anmoderiert, Bernhard. Also liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wird es ein bisschen komplex, weil offenbar wollten da immer gern Väter ihren Söhnen besonders viel mitgeben und deswegen hat man da auch hin und wieder dann mal eben nicht nur dem Ältestgeborenen irgendwie alles vererbt, sondern wurden einfach mal Territorien geteilt, damit es dann eben mehrere geben konnte und so weiter. Und hier in Sachsen-Weimar ist es folgendermaßen, wir haben im Grunde genommen zwei Regenten, die Geschwister sind, Herzog Wilhelm Ernst, geboren 1662 und sein Bruder Johann Ernst III., zwei Jahre jünger. Und die teilen sich mehr oder weniger die Regierung, streiten sich auch gewaltig darum, wer jetzt eigentlich mehr regieren darf oder nicht. Und eigentlich ist Wilhelm Ernst der regierende Herzog und das eben seit den späten 1670er Jahren. Und der Johann Ernst hingegen ist einer, der trotzdem eine gute Aussteuer hat, ein Schloss neben der eigentlichen Wilhelmsburg bewohnt, das sogenannte Rote Schloss. Und der ist so ein bisschen derjenige, der der Kunstsinnige ist. Der spielt Geige und offenbar auch Gambe. Und er ist auch dem Alkohol sehr geneigt. So, und das ist nicht so gut dann ausgegangen. Der ist also 1707, bevor Bach zurück nach Weimar kam, gestorben. Und seine beiden Söhne, Johann Ernst IV. Und Ernst August, die wohnen jetzt in dem Roten Schloss und haben letztlich den Status von Mitregenten. Sind aber teilweise noch minderjährig. Und es gibt sozusagen einen konstanten Streit zwischen Onkel Wilhelm Ernst, regierender Herzog, und eben diesen beiden
Mitregenten.
Ja, ja, wobei der eine, der Johann Ernst IV., Baujahr 1696, also der ist wirklich noch ziemlich jung, hingegen der Ernst August 1688, also der ist jetzt 1708 immerhin schon 20 Jahre alt. Also Ernst August und der Wilhelm Ernst, die machen sich eigentlich gegenseitig das Leben schwer. Und von Jahr zu Jahr nimmt das zu. Und nun ist es so, die Hofkapelle sind eigentlich sogenannte gemeinschaftliche Diener. Das heißt, die sind am ganzen Hof angestellt. Und dennoch haben dann einzelne Musiker wiederum extra Aufgaben bei den beiden Geschwistern, also bei den Neffen des regierenden Herzogs, irgendwelche Sekretärsposten oder so. Und in diesem Spannungsfeld gern allerhand Konflikte und wir kommen da sicherlich noch dazu jetzt in den nächsten Folgen. Es gibt dann wirklich mal so richtig heftige Auseinandersetzungen, die aber in den seltensten Fällen wirklich zwischen den Herzögen geführt werden, sondern wie sagt man so schön, man schlägt den Bock, aber meint den Gärtner. Also das wird sozusagen auf dem Rücken der Bediensteten ausgetragen. Und das ist offenbar wirklich etwas, was das Hofleben mehr und mehr in Weimar prägt. Es ist ein Intrigenstadel.
Vielleicht kann man ganz kurz charakterisieren, also du hast gesagt, Wilhelm Ernst ist so der strenge, gläubige, ernste Mensch, der da steht, der auch sich als alleiniger Regent am liebsten sähe. Und die andere Seite, die beiden Neffen, sind vielleicht eher die, das ein bisschen lockerer alles sehen, eher kunstsinnig im Sinne ihres Vaters.
Genau, kleine Sonnenkönige sind das. Ja. Die haben am Ende eben auch vielleicht nicht die große Regierungsverantwortung. Und Wilhelm Ernst ist einer, der in die Geschichte eingegangen ist als ein ganz frommer, sogar sagen wir mal offensiv frommer Lutheraner. Mhm. Und das ist etwas, was sich bei ihm im Laufe des Lebens aber mehr und mehr entwickelt, um nicht zu sagen zuspitzt. Der fängt dann irgendwann in den späten 90er Jahren an, auch so die Regelungen am Hof sehr zu verschärfen. Der führt 1703 oder 4 eine Konfirmationspflicht im ganzen Herzogtum ein, lässt 1704 die sogenannte kleine Weimarer Bibel, das ist eine ausführliche Katechismuslehre, 10.000-fach drucken, unter die Leute verteilen und befragt dann aber auch konkret seine Bedienstete nach Inhalten ab. 1701/2 schafft er im Grunde genommen die Opernspiele an seinem Hof ab, obwohl er in den Jahren vorher erst ein Opernhaus gebaut hat. Dann ist es so, dass er wirklich alle 5-6 Jahre die sogenannten Sabbatregeln verschärft, also praktisch wie man sich sonntags zu verhalten hat. Und ich glaube, da gab es 1708 oder 1709 nochmal eine Überarbeitung und die gilt für Historiker als die schärfste im ganzen protestantischen Deutschland. Ja. Die durften sonntags eigentlich überhaupt nichts, außer in die Kirche gehen. Also das ist Wilhelm Ernst. Und der meinte das auch ernst.
Und da konnte doch Bach eigentlich nur zwischen die Stühle geraten, als Musiker, der für beide irgendwie zuständig war.
Ja.
Wie hat er sich damit arrangiert? Wissen wir da was?
Na, das wissen wir nicht so richtig. Hm. Es gibt dann eben so ein paar Präzedenzfälle, wo wir sehen, wenn es dann mal hochgekocht ist, was dann so passierte. Der wichtigste Fall ist da aus dem Jahr 1719, da ist Bach inzwischen schon in Köthen, aber da geraten die beiden Herzöge total aneinander, weil eben Wilhelm Ernst erwartet da für irgendeinen Anlass die ganze Hofkapelle. Und Einzelne sind da irgendwie nicht da und sagen, ja, sie spielen jetzt aber gerade im Rahmen ihrer Verpflichtung da im Roten Schloss bei Ernst August. Und dann hat's geknallt. Und dann werden die alle verhört und müssen irgendwie schwören dem Wilhelm Ernst, dass sie also nur noch für ihn dienen. Das widerspricht aber ein Stück weit ihren Verträgen. Und da kommt es also wirklich zu den krassesten Verwicklungen. Deswegen glaube ich, wird der Bach ziemlich schnell gelernt haben, dort möglichst diesen Eierschalenlauf so zu gestalten, dass er nicht durchbricht oder aneckt oder wie auch immer. Vielleicht hat es da auch jemand, der jetzt vor allem dann doch der Hoforganist ist. Und die Orgel, die stand nun mal in der Wilhelmsburg und wurde sonntags gespielt, noch vergleichsweise leicht. Schwieriger war es dann vielleicht für irgendwelche Violinisten oder Sänger, die irgendwie ständig hier wie dort sein mussten. Aber wir wissen auch, dass Bach insofern relativ schnell so eine Art Extra-Vereinbarung mit Ernst August und Johann Ernst, also diesen beiden Neffen des regierenden Herzogs, hatte dahingehend, dass er mindestens in diesem Roten Schloss dafür mitverantwortlich war, die Tasteninstrumente zu warten, aber eben auch Unterricht zu geben. Und ich hoffe sehr, dass er da jetzt nicht ganz so sehr angeeckt ist. Wir haben jetzt kein Dokument, wo wir sehen, da hätte es richtigen Streit gegeben wegen Bach. Aber ich meine, was wir dann schon wissen, das ist ja das Ende dann der Weimarer Geschichte. Bach wurde in Ungnaden entlassen, hat auch die letzten Wochen unter Arrest verbracht und das war tatsächlich ein Befehl von Wilhelm Ernst.
Vielleicht zum Schluss nochmal, die Art des Musizierens in den beiden Schlössern war ja schon sehr unterschiedlich. Ja. Also man kann davon ausgehen, in der Schlosskirche hat Bach seine Kantaten später aufgeführt und vorher eben viel Orgel gespielt. Aber im Roten Schloss, da wurde eher zur Unterhaltung musiziert. Ja, also das zeigt ja auch, dass dort viele Instrumente vorhanden waren und offenbar die Lust zu musizieren eben groß war, was bei Wilhelm Ernst nicht der Fall war.
Naja, ich würde es vielleicht gar nicht so ganz absolut so sagen. Denn ich meine, was wir sehen ist, es gibt ein unfassbar umfangreiches Instrumenteninventar im Rahmen der Nachlassauflistung von dem Vater unserer beiden. Also Johann Ernst und Ernst August, Johann Ernst III., der da eben 1707 gestorben ist, der hatte wirklich hunderte Instrumente, die offensichtlich alle im Roten Schloss waren. Und wirklich abgefahrenste Sachen. Also auch so experimentelles
Zeug.
Instrumentarium-Zeug. Ja. Und natürlich wurde dort musiziert per se im weltlichen Kontext. Hingegen in der Wilhelmsburg, also dem eigentlichen Residenzschloss, da war ja eben die Schlosskapelle integriert. Das heißt, wenn der Hof geistliche Musik hörte, war er in der Wilhelmsburg in der Schlosskirche. Und da wird auch der Ernst August und der Johann Ernst beide da mit rübergegangen sein. Und deswegen würde ich sagen, hat sich der geistliche Teil des Hoflebens natürlich in der Wilhelmsburg abgespielt. Inwiefern der Wilhelm Ernst, der regierende Herzog, jetzt es mit der Tafelmusik nur besonders arg oder besonders schmalspurig betrieben hat, wie viele Serenaden oder so dort erklungen sind, das wissen wir nicht so richtig.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.